Jesus umringt von Semiotikern. So beginnt unser Text heute. Nicht ganz wörtlich. Wörtlich heißt es in Matthäus 12, darauf antworteten einige der Schriftgelehrten und Pharisäer: Lehrer, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Deswegen habe ich gesagt, Semiotika. Die Semiotik ist die Wissenschaft von den Zeichen. Und wir haben gerade schon sozusagen zwei Proben davon bekommen. Einmal hat Claudia wunderbar gesungen. Gut, da kommt sie gerade oben rein. Da kann ich es nochmal sagen. Claudia hat wunderbar gesungen. Mozart. Und wahrscheinlich hat sie den Text nicht so lange erarbeiten müssen wie die Noten. Das sind Zeichen. Das heißt, wenn man jetzt die Noten gesehen hätte, hätten viele von euch und wir alle schwarze Punkte gesehen. Und sie hat das übersetzt in Musik des Himmels, Mozart. Und zu meiner Rechten sehen wir auch eine Semiotikerin am Werk sozusagen. Und wahrscheinlich sind heute hier die Gehörlosen, die ich herzlich begrüße, die einzigen, die ein Recht darauf haben, Zeichen zu fordern. Herzlich willkommen. Aber die Wissenschaft von den Zeichen, die ist uralt. Auch wenn der Begriff Semiotik neu ist. Schon die alten Griechen, schon Aristoteles sagte, die gesprochenen Worte sind die Zeichen von Vorstellungen der Seele. Bisschen schwurbelig, aber es hört sich auch modern an. Also wenn wir ein Wort sagen, dann ist das eigentlich ein Symbol für das Eigentliche, was wir meinen. Und unter den Wissenschaftlern, also den Semiotikern, ist der wohl bekannteste, den kennt ihr wahrscheinlich alle, der berühmte Umberto Eco. Die meisten kennen ihn von dem Namen der Rose. Es gibt aber einen Roman, in dem er mit seiner Disziplin, mit den Zeichen sehr intensiv spielt, auch mit viel Schalk im Nacken, und er dreht sich um die Macht der Zeichen. Manche zucken vielleicht zusammen, das ist der Roman Das Foucault'sche Pendel. Daran geht es nämlich um ein Geheimdokument, das ihm der Romanfigur, dem Protagonisten dort, in die Hände fällt. Und er macht sich auf die Suche nach der Bedeutung der Zeichen, dieser mittelalterlichen Zeichen und Worte, es sind Worte eigentlich, und was sie bedeuten. Und dann landet er, und das geht durch den ganzen Roman, in den okkulten Wissenschaften. Also den ganzen Okkultismus, Weltverschwörungsvereine und Theorien. Und das wird dann spooky. Ja, spätestens da, die meisten frommen Christen sind dann raus und sagen, da habe ich nichts am, ne, da will ich nichts mit zu tun haben. Für alle, die sagen, auch interessant, ne, alles was verboten ist, muss ich mal gelesen haben, müsst ihr euch jetzt die Ohren zuhören, jetzt kommt nämlich Spoiler Alert. Ich muss euch sagen, wie es ausgeht am Ende, sonst macht das keinen Sinn hier. Ne? Wer das nicht hören will, der muss jetzt singen. Denn am Ende nimmt er dieses Dokument, was ihn um die ganze Welt gehetzt hat, durch alle okkulten Wissenschaften und Weltverschwörungen, wo er schon komplett abgedreht ist. Und dann kommt seine Freundin, die beobachtet, dass er so ein bisschen anders ist, und sagt, gib mal das her. Und die ist Lateinerin, Medievistin, also mittelalterliches Latein. Und sie sieht den Zettel, also das ist also dieses Dokument, und guckt durch, und sie sagt ihm, das ist eine Einkaufsliste. Das ist das Ende von dem Roman. Und natürlich wollte Umberto Eco uns damit was sagen. Ja, Zeichen können uns hier hinführen und dahin und haben viel damit zu tun, was wir gerne sehen würden. Das große, geheimnisvolle, das Welträtsel. Und am Ende war es eine Einkaufsliste. In schlechtem Latein. Und wir alle, die wir an Gott glauben, wir sind auf unsere Weise ja auch Semiotiker. Denn wir schauen um uns in unser Leben durchaus auf der Suche nach etwas Zeichenhaftem. Wir gucken besonders in den Umbruchsphasen des Lebens oder wenn wir die Fragezeichen mit uns herumtragen, ob es irgendein Zeichen gibt, was uns Klärung verschafft. Und wenn man das sehr exzessiv betreibt, und das ist ja liegt ja in unterschiedlichem Maße vor, dann kann das auch ganz schön anstrengend sein, was dann alles an Zeichen auf uns hereinprasselt. Und hier sind es die damaligen Semiotiker sozusagen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die fordern ein Zeichen von Jesus. Und da hören wir doch mal gespannt hin, wie dieser Dialog sich jetzt entspinnen wird. Und ich lade euch ein dazu, Matthäus 12 aufzuschlagen. Ein Kapitel, was wir dann noch mal ein bisschen brauchen werden. Also diejenigen, die gerne mitlesen oder mit überfliegen, die können sich da gerne schon hinbegeben. Wir sind ganz am Ende des Kapitels Matthäus 12. Und ich lese ab Vers 38, beginnend mit dem, was ich schon gesagt habe. Darauf antworteten einige der Schriftgelehrten und Pharisäer, Lehrer, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Aber Jesus antwortete ihnen, die Menschen dieser Generation sind böse wie Ehebrecher. Sie verlangen ein Zeichen. Sie werden kein Zeichen bekommen. Außer dem Zeichen des Propheten Jona. Jona war 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches. Genauso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte lang im Innern der Erde sein. Am Tag des Gerichts werden die Menschen von Ninive auferstehen, zusammen mit dieser Generation. Sie werden diese Generation verurteilen, denn sie änderten ihr Leben, als sie die Botschaft von Jona hörten. Und seht doch, hier steht ein Größerer als Jona. Am Tag des Gerichts wird die Königin von Saba auferstehen, zusammen mit dieser Generation. Sie wird diese Generation verurteilen, denn sie kam vom äußersten Ende der Welt herbei, um die weisen Lehren Salomos zu hören. Und seht doch, hier steht ein Größerer als Salomo. Wir beobachten als erstes, Jesus reagiert nicht begeistert auf die Bitte um ein Zeichen. Also er reagiert noch nicht einmal nett darauf. Ja, er beginnt damit, dass er sagt, diese Generation ist böse und ehebrecherisch. Das ist nicht nett. Dann fährt er fort und brabbelt irgendwas von Jona. Und dann lässt er eine Gerichtsszene erstehen, in der also die Königin von Saba und die Menschen von Ninive mit strengem Finger auf diese Generation, Klammer auf, böse und ehebrecherisch, Klammer zu, zeigen. Und man fragt sich erstmal, warum ist Jesus eigentlich so stinkig? Warum reagiert er so? Vielleicht hilft es da weiter, wenn wir in den unmittelbaren Zusammenhang schauen. Deswegen habe ich euch eingeladen, bleibt bei Kapitel 12. Wir müssen nochmal gucken, was hier eigentlich passiert. Was ist die Vorgeschichte? Vielleicht erklärt uns das was. Wir sind ja erst am Ende hier eingestiegen, in Vers 38. Ein paar Sachen, die in diesem Kapitel unmittelbar zuvor passiert sind. Ja? Die Pharisäer hatten ihn gefragt, am Anfang des Kapitels, ob man am Sabbat denn auch heilen dürfe. Und sie haben das so gemacht, dass sie auf einen gezeigt haben, der mit einer verkrüppelten Hand sitzt, so als ob sie ihn gleich schon darauf hinweisen wollten, guck mal, da ist eine Not, darf man den jetzt heilen? Und Jesus fackelt überhaupt nicht lange, geht zu dem Typen hin und heilt ihn. Ja, das ist eine ziemlich klare Antwort auf die Frage. Das ist auch ein handfestes Wunder, was vor ihren Augen passiert. Die merkwürdige Reaktion, Vers 14, sie berieten, wie sie ihn um die Ecke bringen können. Und als ob Jesus genau an dieser Stelle, wo es ja schon hakelig wird, noch einen draufsetzen will, fährt der Text ganz provozierend fort, als aber Jesus es erkannte, entwich er von dort und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Das ist ja immer noch der Sabbat, ne? Nicht nur der eine, sondern so, jetzt erst recht. Und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten, aber erzählt es nicht weiter, wird wahrscheinlich nicht geklappt haben. Wir wissen es heute sogar. Und es kommt noch dicker. Dann kommt ein Kranker, beziehungsweise nachdem dann kein wirklich Kranker mehr zu finden ist, bringen sie einen, von dem heißt es in Vers 22, er war besessen, blind und stumm. Der hatte also das ganze Paket. Also das ist nun der Ernstfall schlechthin. Das Meisterstück für einen Heiler. Es ist so, als ob sie ihm sagen, und dann bringen sie ihm den wieder an, ne? Und sagen, zeig mal, ob du diese Nuss auch knacken kannst. Der Text sagt ganz lapidar, und er heilte ihn. Jetzt haben wir den Rückblick über das Kapitel. Im Schweinsgalopp einmal durch Kapitel 12. Und wir sehen erstens, das ganze Kapitel ist bereits eine anstrengende Auseinandersetzung mit den Religiösen, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und langsam kocht's über. Und das Zweite, was wir beobachten, ist, also jetzt mal ehrlich unter uns, muss man an dieser Stelle, nach dem, was ich alles geschildert habe, was schon passiert ist, also da muss man schon ja echt Cojones haben, um zu sagen, wir würden gerne ein Zeichen sehen. Was willst du denn noch? Das fing an mit dem Typen mit der verdorrten Hand. Das ging weiter mit ganz, ganz vielen anderen. Dann kam der taub und stumm und besessen gleichzeitig ist. Und dann haben die echt die Verfrorenheit zu sagen, Jesus, wir würden gerne ein Zeichen sehen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann jetzt verstehen, warum Jesus stinkig ist. Was denn noch? Darf es ein bisschen Levitation sein zur Abwechslung? Ja? Oder ein paar glitzernd, lustig, bunte Schriftzeichen an der Wand? Oder doch lieber noch etwas von diesem exzellenten Wein aus Wasser? Dann könnten wir alle zusammen feiern. Was denn noch? Und das ist ja ein erstes Zwischenergebnis unserer Beobachtung. Religiosität birgt in sich die Gefahr der Gier. Es ist auch eine religiöse Gier hier zu beobachten. Noch mehr Zeichen, noch mehr Wunder. Warum auch immer, das ist zur Selbstvergewisserung, ja, ich bin auch auf dem richtigen Weg. Vielleicht ist es ja auch wirklich, um den letzten Zweifel noch zu exorzieren, den man in sich trägt. Oder wie hier wahrscheinlicher, weil man denkt, irgendwo muss er einen Fehler machen, dass wir ihn aus dem Weg schaffen können. Das ist ja auch eine Agenda. Aber die Schriftgelehrtheit der Schriftgelehrten und die Gesetzestreue der Pharisäer hat sie, und das ist das eigentlich Beunruhigende, im Herzen kalt gemacht. Was ist also das Böse und Ehebrecherische, von dem Jesus spricht? Es ist die Gefahr, dass man sich so intensiv mit Gott und der Bibel und dem Glauben beschäftigen kann, dass einen die Menschen überhaupt nicht mehr interessieren. Ja, hier ist es sogar, wenn ihr genau hinschaut, die Menschen werden zu theologischen Spielchen missbraucht. Sie werden nur noch benutzt. Hier, guck mal, da ist einer, der hat eine Hand. Hier, guck mal, da ist einer, der ist besessen und taub und stumm. Es geht gar nicht um diesen Menschen. Und genau an dieser Stelle bringt jetzt Jesus einen Anti-Helden auf den Plan. Jona. Weil Jesus sagt, wenn schon Zeichen, dann nur eins, und zwar das Zeichen von Jona. Und das ist ja an sich schon geheimnisvoll. Und weil es so geheimnisvoll ist, erläutert er es. Vielleicht ist es ja auch Matthäus, der hier das noch ein bisschen schon für die Gemeinde erklärt, für die er das aufschreibt. Das Zeichen des Jona ist, dass Jesus, also der Menschensohn steht da, 3 Tage und 3 Nächte tot sein wird, im Bauch der Erde. Gut, wir sind schlau, wir begreifen das. Haben wir verstanden? Wir kennen uns aus, weil wir kennen die Geschichte von Ostern her. Wir kennen sie vom Ende her. Ja, nächste Woche ist Ostern. Wir wissen, wie es ausgeht. Ah, wir wissen, Zeichen des Jona, 3 Tage im Bauch der Erde. Check. Wir wissen, Jesus wird sterben, wird wieder auferstehen. Und deswegen sind die Theologen flugs dabei und sagen, natürlich nicht ohne Grund, der Text ist ja eben erst nachher geschrieben worden und da hat man gleich Erklärungen mit beigefügt, damit das geheimnisvolle Zeichen des Jona auch gleich mit erklärt wird. Und die Niniviten und die sagenumwobene Königin von Saba, da aus Afrika, die hat man da eingefrickelt, um die Heidenmission zu legitimieren oder vorzubereiten. Das ist ja spannend, weil die Theologen, die haben so eine manchmal auch putzige Art, sich durch schlaue Erklärungen am Text vorbeizudrücken. Ja? Denn für die Auseinandersetzung, die ja da gerade stattfindet, wir sind ja in einem Schlagabtausch, ist ja mit diesen Erklärungen noch gar nichts gesagt. Wir müssen also nochmal auf die Bremse treten und uns der Frage stellen, was werden denn die Schriftgelehrten und Pharisäer gehört haben, als Jesus das gesagt hat? Das ist das, was mich interessiert. Nicht ich, der ja schon alles begriffen hat, sondern was werden die denn gehört haben? So, das mit dem Menschensohn, der 3 Tage und Nächte im Bauch der Erde bleiben wird, werden sie wahrscheinlich nicht begriffen haben. Nicht zu diesem Zeitpunkt und auch nicht in dieser Wendung. Aber den Jona, das sind sie ja Schriftgelehrte, den Jona, den kennen sie. Ja, der Jona, der steht in jeder Kinderbibel. Da kannst du dir jeden Atheisten auf der Straße greifen. Den Jona kriegst du noch rausgequetscht. Ja. Das kennen wir. Und da heißt es plötzlich, das Zeichen des Jona. Und die meisten sagen dann, ja, es geht um die Zahl 3. Ja, 3 Tage im Bauch des Fisches, 3 Tage in der Erde. So als ob Jesus einfach nur arithmetisch geguckt hat, wo kommt eine 3 vor im Alten Testament? Und dann zerrt er die aus dem Kontext und sagt, 3, das Zeichen des Jona. Ist es wirklich der einzige Grund, warum jetzt Jona hier auf die Bühne gezerrt wird? Aber die Gerichtsszene, die dann folgt, ne, mit der Königin aus Afrika und so, die macht auch deutlich, es geht gar nicht um den Fisch und die 3 Tage, es geht um die Geschichte. Es geht um die Geschichte des Propheten Jona. Nun weiß ich nicht, ob dieser Jona ein Schriftgelehrter war. Ja, eingeführt wird er als ein Prophet. also kein besonders vorzeigbarer Prophet allerdings. Ja. Eher ein Prophet mit Links-Rechts-Schwäche. Ja. Mit eingebautem Fluchtreflex. Mit der Tendenz zum falschen Abbiegen. Ein Prophet mit einem phänomenalen Schlaf. Ein Prophet, der meint, ein Menschenopfer könne Gott besänftigen. Ein Prophet, der nach Fisch stinkt. Ein Prophet, der erst in der höchsten Not betet. Dann aber doch recht schön. Ein Prophet, der Feuer und Schwefel predigen kann, sich aber wundert, dass wirklich alle zuhören. Ein Prophet, der den kühlen Schatten mehr liebt als die Menschen. Ein Prophet, der Hände reibend auf seinem überschatteten Logenplatz auf den von ihm angekündigten Feuerregen wartet, um dem großen Barbecue beizuwohnen. Wer so einen Propheten hat, der braucht keinen Götzen mehr. Wenn es also ein Zeichen des Jona gibt, dann ist es ja erstmal, dass es da einen gibt, der sogar ein Prophet ist, der ständig erlebt, dass Gott seine Vorstellungen und Pläne durchkreuzt. Genau das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten das ganze Kapitel über schon durchmachen mussten. Und so tritt ja auch eigentlich in dem, was Jesus sagt, weniger der Prophet selber auf den Plan, sondern die Menschen von Ninive. Und diese Menschen von Ninive, so Jesus, zeigen auf die Pharisäer und die Schriftgelehrten, Klammer auf, auf uns, Klammer zu, und sagen, wir haben uns geändert. Was ist mit euch? Ihr erinnert euch vielleicht, die Bibelfesteren, dass die Jona-Geschichte eine Geschichte ist, die mit einer Moral endet. Und ich glaube, es ist diese Moral, die Jesus diese Geschichte zitieren lässt, angesichts der Zeichenforderungen. Und diese Moral lautet im O-Ton dort im 4. Jona-Kapitel, also in den letzten beiden Verse. Und der Herr sprach zu Jona: Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast. Und ich sollte nicht betrübt sein, wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer rechten und ihrer linken und eine Menge Vieh. Damit endet die Moral. Das Zeichen des Jona, das ist nicht die Zahl 3. Das Zeichen des Jona ist, dass Jesus genau das will, dass Gott auch durch Jona erreichen wollte. Und es ist noch mehr. Das Zeichen ist, dass Jesus bereit sein wird, den gleichen Weg zu gehen und diesmal selber sein Leben dran zu geben. Für dieses gleiche Ziel. Aber diesmal nicht, weil Jesus einer ist, der auch glaubt, man müsse den zornigen Gott durch Menschenopfer besänftigen, sondern, wie uns die Evangelien zeigen, weil er die Menschen vorbehaltlos liebt. Und wir haben vielleicht jetzt im Kapitel 12 immer nur den Konflikt gesehen mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, aber im ganzen Kapitel ging es Jesus um diese Menschen. Um den Typen, der seine Hand nicht gebrauchen konnte. Um den Typen, der sein ganzes Leben nicht gebrauchen konnte, weil er besessen, stumm und taub war. Um die ganzen anderen Kranken. Um die ging es ihm. Am Anfang des Kapitels, ich habe es nicht zitiert, Da geht es um den Sabbat, Ehren raufen und so. Und Jesus sagt, um des Menschen willen ist er gemacht. Um den geht's mir. Was ist also das Fazit, was wir ziehen? Wir haben ja jetzt einen riesen Anlauf gezogen. Und wo sind wir mit unserem Wunsch nach Zeichen? Welche Zeichen hätten's denn gern? Und ich habe das Gefühl, dass Jesus auch mich hier, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer damals, mit der Nase auf etwas stoßen möchte. Als ob er sagen will, wenn du Zeichen sehen willst, dann kümmere dich um Menschen. Dann setz dich für Menschen ein. Widme dich ihrer Befreiung, ihrem Wohlbefinden. Sieh ihnen die Augen, leg ihnen die Hände auf, nimm sie in den Arm, bete für sie. Das Zeichen des Jona ist, dass der Menschensohn 3 Tage und Nächte im Innern der Erde war, schön und gut, aber warum? Warum war er da? Nicht, weil es ihm darum ging, Recht zu haben, einfach nur die Schrift zu erfüllen, sondern weil das Leben siegen sollte, damit Menschen leben können. 3 Tage und Nächte in einem Fisch, das ist ein Ding. Ein Gekreuzigter, der aus dem Grab aufsteht, das ist noch ein dickeres Ding. Aber das dickste Ding, das Zeichen des Jona, das Zeichen des Jesus ist, dass Gott all das tut, weil es ihm um uns, weil es ihm um mich geht. Weil er weiß, Veränderung passiert und ist möglich. Das ist das eigentliche Wunder, dass Menschen ihr Leben verändern dürfen und können. Und das ist mal ein Zeichen. Amen.